my first experience of going to a pub, I like opened the door and one of the guys at the bar shouted out taxi. That was their only experience of brown people was taxi drivers. And so I had to tolerate these kind of places.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 100. Folge.
Das hat uns selber so überrascht, dass wir nichts vorbereitet haben an großen Extra-Gimmicks.
Brimborium und so, pipapo.
Aber das liefern wir, denn darauf kommen wir später. Wir planen einige schöne Neuigkeiten. Aber erstmal für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind die Journalistin und Biersommelier Regine Marxen und der Musikproduzent und Heimbrauer Stefan Enrichkeit. Und zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Und hier lernt ihr die Menschen hinter den Bieren kennen. Wir nennen sie B-Promis. Die Bierpromis. Und heute haben wir die Premium-Liga der britischen Bierjournalisten-Szene zu Gast, David Jesudason. Er hat 2023 den Michael Jackson Award for Beer Writer of the Year verliehen bekommen, und zwar von der British Guild of Beer Writers. Und bekommen hat er diesen Preis für sein Buch Desi Pubs. Desi stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie Heimat. Und genau darum geht es in seinem Buch. Es geht um Pubs, die von Menschen mit indischer Herkunft geführt werden. Darum, ein Stück Heimat in einer neuen Heimat zu schaffen. Und um die Verbindung aus Bier und indischem Essen. Bevor wir ein paar Bier-News raushauen, Stefan, du hast uns ein Bier eingeschenkt.
Ich habe ein Bier eingeschenkt und zwar ein fränkisches Lager, wenn ich das richtig sehe. Hausbrauerei zur Sonne, das Urtyp Hell Premium Lagerbier. Was sagst du?
Es riecht wahnsinnig malzig.
Es riecht sehr malzig, es ist glanzfein, hat einen feinen, medium, stabilen Schaum. Ist einigermaßen helles typisch von der Farbe her, ne?
Mhm.
Kann man sagen, keine Überraschung. Was sagt denn der Geschmack?
Wahnsinnig malzig.
Ja, wahnsinnig malzig.
Bisschen grasig.
Grasige Noten tatsächlich. Auch hinten raus kommt auch eine leichte bittere.
Eine ganz leichte, ne?
Mhm, aber schon eher auf der malzigen Seite.
Mhm. In so einem Biergarten kann ich mir das ganz gut vorstellen.
Ja, finde ich auch. Wir haben es ja jetzt gerade sehr warm. Da macht sich das tatsächlich auch ganz gut. Also wirklich ich finde es ein schönes Lager. Also relativ, ja. Ich würde fast sagen, quasi gar keine Kohlensäure. also nicht gerade irgendwie überkarbonisiert, ganz im Gegenteil. Ja, aber so ein typisches fränkisches Lager. Ne?
Wo hast du das bekommen?
Getränkemarkt Höppner.
Die Geheimadresse für fränkische Biere.
Genau, die hatten gerade eine neue Lieferung bekommen. Und,
in Hamburg.
In Hamburg, genau. Mhm. Und da habe ich gerade mal wieder zugeschlagen. Die holen das ja immer selber aus dem Frankenland.
Sehr schön, vielen Dank für dieses Bier. Dann lass uns ein paar Bier-News raushauen. Ich las, das Bier zur Hamburg Beer Week 2024 wurde schon eingebraut. In diesem Jahr fand die Zeremonie bei Wildwuchs statt.
War mal was anderes, sonst war es immer bei Landgang, ne?
Richtig. Was es wird, wird noch nicht verraten, aber wir wissen, wann die Beer Week, die Hamburg Beer Week 2024 stattfinden wird, nämlich vom 12. bis zum 15. September. Und zwar wieder im Rahmen des Food Festivals Open Mouth. Eine süße Geschichte wurde uns zugetragen, und zwar von Merlin, Brauer bei der Astra St. Pauli Brauerei und schon Gast in diesem Podcast. Und besagten Podcast hat ein Mensch gehört, der sich dachte, ich glaube, der Mann braucht Hilfe, nämlich beim Abfüllen.
Wollte ich gerade sagen, also nicht per se, sondern beim Abfüllen.
Und er hat ihn dann besucht und hat gesagt, ich glaube, du brauchst Hilfe, nämlich beim Abfüllen zum Beispiel. Und tatsächlich ist es so, dass dieser gute Mann jetzt Merlins Assistent ist und ihm zum Beispiel beim Abfüllen hilft.
Super.
Vor allem beim Abfüllen. Und ich sag mal Happy End und wir wünschen euch eine tolle Zusammenarbeit. Ein guter Move, finden wir richtig, richtig stark.
Gut Füll.
Ja. Dann waren wir bei Beyond Beer zum 9. Geburtstag auf der Party und wir haben Store Manager Reno alias Ruggero D'Aleno gefragt, wie sich das Store in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ihr findet seine Antwort auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem ergänzenden Artikel auf unserem Blog bei Steady. Und ihr erfahrt dort außerdem, wie Sophia und Lukas von Liquid Story ihr Mango-Knoblauch-Bier eingebraut haben. Besucht doch mal unseren YouTube-Kanal und unseren Steady-Blog. Das ist eine kleine verdeckte Einladung dazu. Stichwort Steady. Über Steady könnt ihr unseren Podcast und die ergänzenden Artikel tatsächlich unterstützen. Wir planen, diesen Blog auch weiter auszuweiten und euch neben den Podcasts weitere Texte aus der Bierwelt zu bieten, ist ja irgendwie auch mein Job. Und unser Newsletter informiert euch zusätzlich über neue Inhalte und Aktionen und ihr könnt ihn kostenfrei abonnieren, nämlich auch bei Steady. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Der spammt euch nicht zu und ist wirklich ein kleines, charmantes Infoteil, wenn ihr mehr wissen wollt über das, was so los ist in der Bierwelt. Und natürlich freuen wir uns total, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, sei es durch Teilen und Empfehlen der Inhalte, aber eben auch finanziell. Viele unserer Pläne und Ideen können wirklich nur dann funktionieren, wenn sie uns nicht finanziell ruinieren. Stichwort Arbeitszeit. Es fließt doch eine Menge Arbeit rein. Und je mehr wir uns vornehmen, klar, desto mehr wird es am Ende vielleicht manchmal eng. Das heißt, euer Support macht diesen Podcast und die journalistische Arbeit drumherum erst möglich. Und insofern sagen wir Danke an alle, die uns jetzt schon unterstützen. Und wenn ihr ein bisschen Geld überhaupt und sagt, ihr mögt unsere Arbeit, dann unterstützt uns gerne. Das geht schon ab 5 Euro. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes entsprechend platzieren. Wir planen außerdem, Stichwort Pläne, ein kleines neues Format. Etwas, was dafür wollen wir noch nicht ganz so viel verraten, aber ich sag mal, es könnte euer Wochenende verschönern.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Kurz und spritzig. Und wir planen außerdem ab Spätsommer, Herbst 2 Podcast-Formate anzubieten an jedem letzten Freitag im Monat statt eines. Und zwar ein gekürztes Format und eine Extended Version, auf die wirklich nur Unterstützer Zugriff haben. Das hat zum einen den Vorteil, dass unser Podcast vielleicht die Chance hat, ein wenig kürzer zu werden und neue Zuhörer dann nicht abgeschreckt werden, da mal reinzuhören. Denn das ist das Feedback, das wir manchmal bekommen. Ihr seid sehr lang. Und andere wiederum, die wirklich absolute Biernerds und Bierlover sind, haben dann weiterhin die Chance auf Zugriff auf die volle Packung Bierliebe. Und mich würde interessieren oder uns würde interessieren, wie ihr das findet. Schreibt uns doch einfach mal. Noch einen kleinen Hinweis. Wir haben im Juni eine Sonderfolge rausgehauen. Und zwar heißt die Sonderfolge, die brauen sich was. Und falls ihr sie noch nicht entdeckt habt, wovon ich natürlich ausgehe, aber falls ihr sie noch nicht entdeckt habt, die wartet auf Spotify, auf Apple Podcast, auf den gängigen Podcast-Kanälen. Und zwar ist diese Folge live aufgenommen worden auf der Bierköste Neumünster 2024. Ein Dankeschön geht raus an die Veranstalter für die Einladung zu dem Event. Und an die Vizemeister der Deutschen Hobbybraumeisterschaften, Jamie Lee Stöber, Marco Rost und Henning Frese von der Wittorfer Brauerei. Der ist nicht Vizemeister der Deutschen Hobbybraumeisterschaften, um hier Missverständnissen vorzubeugen. Der hat nämlich schon eine eigene Brauerei.
Ja, eine sehr große Hobbybrauerei.
Er war mal Hobbybrauer, aber der hat schon das ganz große Gerät da stehen. Die beiden Erstgenannten, das sind die Vizemeister. Und die haben sich mit uns hingesetzt und haben mit uns über Bier, Bierliebe und Biervielfalt in Schleswig-Holstein gesprochen.
Das waren die Bier-News. Und jetzt Maximum Bang for the Buck. Oder auf gut Deutsch, viel Bier für wenig Geld. Ja, und heute habe ich das Glück, dass ich diese Rubrik nicht selber sprechen muss, sondern unser lieber Freund André Krüger, genannt Bosch aus Berlin, uns eine Sprachnachricht geschickt hat und uns seine, ja man kann fast sagen, zwei Maximum Bangs for the Buck präsentiert.
Moin, hier ist Bosch aus Berlin und ich melde mich aus den allerfeinsten Supermärkten mit meinem Bang for the Buck. Und zwar empfehle ich die Berliner Weiße, Boutique Weiße von der Brauerei Lemke aus Berlin. Ihr findet sie in allen gut sortierten Edeka und Rewe, aber auch in den Getränke-Hoffmann-Märkten. Es ist eine Original-Berliner Weiße, wie man es sich wünscht, mit Brettern und Mützes und allem Pipapo. Super fresh, leicht sommerlich, nach Apfel schmeckend. Ein tolles Ding, aber auch die Varianten mit Eichenholzreifung, aber auch mit Waldmeister oder Kirsche sind immer einen Versuch wert. Und für ganze 2,20 Euro für 0,33 Liter ist man dabei und hat ein perfektes Bier für wenig Geld. Ansonsten ebenfalls ganz neu von der Brauerei Lemke das Helle, die sogenannte Perle. Die Halbliterdose gibt es jetzt für schmale 1,50 Euro. Und wenn man die gekühlt im Supermarktregal findet, sollte man auf jeden Fall auch zugreifen. Viel Spaß und Prost aus Berlin.
Ja, danke lieber Bosch. Da haben wir doch jetzt endlich mal eine Empfehlung aus Berlin und sind nicht immer so Hamburg-lastig. Das ist doch auch ganz gut.
Und gute Bierauswahl.
Gute Bierauswahl, auf jeden Fall. Guck mal, da ist er erst seit ein paar Monaten in Berlin und hat Lemke schon für sich entdeckt. Naja, hatte er vorher schon entdeckt, aber es ist in Berlin natürlich viel präsenter.
Ja, für viele immer noch viel zu unentdeckt.
Ja, das stimmt.
So eine tolle Brauerei.
Tolle Brauerei, tolle Biere, kann man wirklich nur empfehlen. Immer wieder.
Weiter geht's.
Ihr habt eine Best Bang for the Buck Empfehlung. Sendet uns eine Mail, gerne mit Sprachnachricht, an cheers@hopcast.de, genauso wie Bosch das gemacht hat. Dann spielen wir die gerne ab. Ja, kommen wir zum Hauptact quasi der heutigen Sendung. David Yesudarsan. Wir haben David kennengelernt, als wir für eine Bier-Nerd-Tour in Belgien eingeladen waren. Davon haben wir auch schon erzählt. Visit Flanders hatte uns eingeladen und da war halt eine internationale Bierfreundetruppe, sage ich mal. Und da war David auch dabei. David kommt aus London, ist halt Journalist und Bierautor und hat 2023 das Buch Desi Pubs geschrieben. Und hat uns die Geschichte dazu erzählt und das fanden wir total spannend. Und dann haben wir gedacht, wir nutzen die Gelegenheit und machen gleich mit ihm eine Podcast-Aufnahme.
Und unsere erste Frage war, was ist überhaupt ein Desi Pub und wird es eigentlich genauso ausgesprochen?
Yeah, so Desi, which rhymes with Lionel Messi, so you say it like that, is a word that means, it's a Sanskrit word, and it means the homeland. And the homeland in question here is India, and it refers to people who have left India, the Indian diaspora. So if you live in India, you're not a Desi, but if you're of Indian origin, like I am, then you're a Desi. So my dad was born in Singapore, but he's of Indian origin. So you could say he's a double Desi. He came to this country from Singapore via India, but he was born in Singapore himself. And so Desi pubs are pubs which are run by people of Indian origin. And why you have Desi pubs was when the diaspora started coming to this country post-Second World War. When I say this country, I mean Britain. When they started to come, they were working in heavy industry, like factories, often serving like the car industry. Mm-hmm. So these were like Victorian foundries. They didn't have ventilation. They were very hot places. And for their lunch break, they wanted to go to the pub and drink pints of mild, which is a very weak type of British beer, about 2.8%, 3.2%. And when they went to the pubs were very hostile to them. They were subjected to a lot of racism, and sometimes they were segregated in pubs. So certain pubs wouldn't serve them, and then other pubs would serve them, but they had to drink in their own bar. So you had white people could go in all of the pub, but brown people could only go in, say, the smoking room or the lounge.
So and we're talking about the 1950s, 1960s?
Yeah, 1960s particularly. And this continued throughout British history, but it became illegal to do this around the mid-60s, but the law really wasn't enforced. So it wasn't just Asian people who were subjected to this. Black people were as well, anyone from empire. So there's a pub near me, which is just a normal pub, but it was segregated until the mid-90s. It had a white bar and a bar for non-white drinkers. And it also had separate toilets. So British people don't know this history because it's inconvenient for them. And they like to think the segregation happened in somewhere like America and in South Africa, that kind of thing. But it was very much the case. And the only sort of evidence that people really see is that when you see documentaries, there's signs that say no black, no Irish, no dogs when they're renting rooms. But pubs had this thing as well. So the first Desi pubs came about with a lot of fight. So what happened was this gentleman called Avtar Chahal Singh, he was part of the Indian Workers Association, which was a communist party. And so they believed in collective action. Mm-hmm. So what he would do is he'd go to a pub with a white student who's usually a communist. And the white guy would order the drink and then they'll both sit down. And when he started to pick up his pint, he was barred. And so he'll take down notes of, barred means excluded from a pub. Mm-hmm. We chucked out. And so he'll take down notes of when this happens. And in Britain, landlords have licenses and they have to go to a magistrate to have their license renewed. And when this happened, he would give evidence of this. Mm-hmm. So the landlord would lose his license and then a Desi, an Asian gentleman, would take over the pub. And he would take over the pub and he'll probably keep a lot of the furnishings the same. Most of the people who were doing this were Punjabis origin, and so they were Sikhs. They would put Sikh legends, you know, like paintings, that kind of thing, in the pub. And they would play Bhangra music, and they would mainly serve beer, and they would then serve things like chicken tikka, kebabs, that kind of thing. But the food aspects only really started to take off sort of relatively recently, and that's what you have today, where these places are, you know, serving great Indian food, notably mixed grills, which are sizzling platters, mm-hmm. to like a mixed, inclusive environment. So they first started off as a safe space for brown people. Now they're like a very multicultural, where you have white drinkers and brown drinkers and that kind of thing.
So when the Indian people took over the pubs, were the white drinkers still going there?
Well, anecdotally, because we're talking about like the 1960s onwards, because there were just so many pubs, they were primarily places where Asian people went, but they also were places where people from like Jamaican origin, mm-hmm. Black people would go and feel safe, and Irish people, that kind of thing. So they were primarily spaces for excluded people. Mm-hmm. But then when you got into the 1980s and 1990s, white people started to go to them. And now when you go to places like, because the proliferation of them in Britain is mainly in London, particularly North London, West London, mm-hmm. and Birmingham. So when you go to Birmingham, white people have had this in their culture for like, you know, since they've grown up and they're in their 40s or 50s. And so they just see them as pubs that have saved their communities, because if they worked in the car plants, but in England, heavy industry has stopped, you know. And so what has happened is these places have decayed, but the landlords have stayed keeping the pubs, mm-hmm. and helped aid social cohesion in the area. So they're kind of a very sort of post-industrial success story of a very changing Britain, mm-hmm. and a multicultural success story, which is the kind of thing you don't often hear from Britain.
The reason why we talk about it, you have written a book about it. Where comes the idea from?
So despite like my eloquency on the subject and yes. My love of the culture. I never had this growing up because I didn't grow up in, I grew up in a semi-rural area, mm-hmm. and the pubs I had growing up were very sort of traditional pubs. And they were kind of very hostile environments. They were very white environments. Like for my first experience of going to a pub, I like opened the door and one of the guys at the bar shouted out taxi, because they were like, that was their only experience of brown people was taxi drivers. And so I had to tolerate these kind of places. And there were like other places which were more comfortable where I didn't experience that kind of thing. But there were always places that I went to where I experienced like microaggressions. I remember once going to a place in the seaside, which is about, you know, 60 miles south of London, and the landlord kept pestering me about the curry. He did. I had a curry on a menu, and he kept just saying, and I was among a group of friends, and he kept just saying, what do you think? Was it good? And all this kind of thing. And I think, like, in his head, he was trying to, you know, trying to have conversation, but it was really embarrassing and, like, cringy. So it wasn't until, like, in my, well, I'd say really recently, like 2006, seven, something like this, I had a job in London, and there was a pub which opened late, and it was run by this guy called Jay, and he was, I'm not sure where he was from. He wasn't Punjabi. I think he may have been Bangladeshi, but he had a team of Asian bouncers, and they, and so that was the first time I went to a sort of brown space that's, a space that was where sometimes it'd be in the majority. And then I went to some other pubs, one notably in Southall, where these were like spaces where they had Asian drinkers and I didn't feel in the minority. And it was kind of, I didn't have to do this thing called code switching. So code switching is where you say things or act in a certain way to fit in into a white space, mm-hmm. and you lose your authentic self. Now, the problem with code switching is that no party wins. So, like, the people who I'm code switching for don't get the authentic me, and they don't get their interaction with people who are different with them means that they're not learning. So when you go to a desi pub, you're getting like an authentic part of British Asianness.
I remember a friend of mine and a colleague, she said her parents always told her, don't stand out in a way, just don't stand out. That's the way you mean code switching, I get.
Yeah, I mean that's like, it's very sad that, because that was very similar to my upbringing, where we were just not given any sort of Asianness to celebrate apart from food, which is the irony because the food is really, really good in these pubs. But it wasn't, I had to kind of discover all that for myself as an adult. And because of that, it's really difficult to feel confident for me to go to these kind of Asian spaces. But after having traveled to over 100 of them, I realized that there's no need to be like that because no one judges you in the same way that it's sometimes when you go to like mainstream white spaces or whatever, you feel like you have to know a lot about the beer or, you know, just to be able to not be othered. Whereas there was never that kind of feeling when you go to these places. They just say people are just interested in you and all. And so one of the big things was going to Birmingham because I've not really been to Birmingham much. And I wasn't sure what welcome you'd get because some parts of the country are very hostile to people from London because you're seen as a metropolitan, like that kind of thing. But Birmingham and Black Country people are very, very friendly. And so they're genuinely like interested in you. And then you have the Asianness as well. So you put it in. And so that made, and that makes going to these pubs very pleasurable.
Yeah.
They like to chat. So they have a very bar culture. So you'll be at the bar and then you'll just talk to them. And sometimes you don't get that, well, often you don't get that experience in London because people are more reserved in these places.
Even as a woman, when you go as a woman,
yeah.
Sometimes it's really hard.
Yes, yes.
So the book, it's 1 year old.
Yes,
I guess.
It's been published for a year now, yes.
Yes, and it's commissioned by Camera.
Camera Books, yes.
Yes.
Yeah.
And it's in English, of course.
Yes, that's right, yeah.
And how was it when it was published for you? Hey, it was your first book, and
yeah.
I remember I read it was the start of your career as a beer writer.
Well, I've been writing about beer for a few years before, so I wouldn't say that. I think, like, what the important thing about it is that it has a 10,000-word introduction to the culture. And so I really kind of didn't see it myself as a guidebook. I saw it as a way of celebrating British Asian culture and a certain type of Britishness. But people really took to the guidebook aspect because there's like about 80 pubs in there throughout the country, including, it's not just England, it's Scotland as well. There's one in Scotland. And so what people like doing, what people say how it's different, it's not academic. It's not like a sort of very difficult to understand history. No, well, no, not, I mean, that's the about no sort of very convoluted things about race or racism, although it does include that. So people read all that kind of stuff, and then they can go and experience it for themselves and have a mixed grill or a curry. And I think that makes it very different because it's like almost like a few books in one. So people can use it as a guidebook, but people can, even if they don't go to pubs, they can just read all about the history and culture as well. And so I think that's why it's done very well. It's done very well with people who've never experienced these pubs before, but it's also done very well with people who are familiar with it. And I'd say that 90% of the readers didn't even know what the term was, what a desi pub was. Whereas there's some people who were like very familiar with it. Also, what's very different to any other guidebook, I think, is that it's not just my voice. Nearly every pub I go to, I interview the landlords, the customers, that kind of thing. And then they tell their personal history about how they came to. And what's very interesting is that there's a sort of trend of people reclaiming these spaces. So I talked about the 1960s, 70s, about when pubs were taken over. Often people would take over pubs in the 80s, 90s, and to this day, that were community spaces that weren't, they might not have been hostile, but they were failing. And they were failing because British pubs in certain areas, particularly rural areas, are struggling, mainly because they don't offer any food offering. So these people came in and saved the pubs and started doing amazing food. And so the community really valued what they did, and they're really passionate and get behind the whole desi pub experience.
But it's your first book,
First and only book, yes.
Yeah. And what are your feelings about that? Was it a great moment?
I'm kind of modest, I'll be honest. I'm not like, there are elements of it where it's a very personal book, but it's a book that was created so that...
But it's beer, what?
Well, I think so what I was about to say is that beer writing is very white, particularly in, probably across the world, really, but particularly in Britain. And this subject should have been written about extensively before, because I cannot think of another sort of genre of pub, if you want to call it that, that has over 200 in the country that's never been written about. And I think many ways this comes not just down to racism, but also to the British class system, because these are very, not ordinary pubs, but these are very humble pubs. And so because of that, I don't think they've written about, because nearly all beer writers are middle class, and they have certain class prejudices. And so the class prejudices manifest themselves when you go to a pub, because you see what the pub looks like from the outside and you judge it harshly whether or not you'll go in. And the pubs often from the outside don't look very welcoming, but the insides, they're often very modern, and so people always get fooled. It's just that why would you do up a pub when people in a familiar area know it as a pub? They don't want to change it because it's a tradition. But inside, it's very hard to explain to an international audience, but it is all about class prejudice, this. Yeah. So we have a thing about, British people have a thing about housing estate pubs. So you'll have like a housing estate, and inside that housing estate will be a pub. And I think since Thatcherism came along, Margaret Thatcher, the idea of a housing estate has been very much maligned by certain types of people. And the pub within that housing estate has always been seen as a rough pub, a not unwelcoming pub, but they're community pubs. It's just that they've been unnecessarily denigrated. And that's the same case with these pubs. They're seen as, oh, this is that pub, this is that type of pub. And they've been othered, just like it's sort of like a double racism. But what beer writers have thought people wanted is books about very posh pubs, I'd say, for a term, or very sort of pubs that offer something very high end, when really what people want is an introduction to a very new experience of having beers with sizzling mixed grills, kebabs, that kind of thing.
I love the idea behind it because it's a new story you tell about beer and people and pubs. And I guess beer has a big quality. It brings people together.
Yes. Yeah. I mean, that's the great thing about it. It's social lubricant.
Yeah.
There's lots of stories where like a landlord has taken over in the 90s and white people come in and they're very hostile. They're not just like, oh, I'll give this a go. And the landlord's like, look, I don't want any trouble. But if you come in and don't like the service, then leave. And so some were converted to this. But also it shows how Britain has changed, because there's one guy who opens up a pub and he has a customer who's white, and he kind of recognises him, and he says, how do I know you? And he said, well, actually, when we were at school together, I was racist to you. I called you a packy and I wanted to just apologise and this kind of thing. And now they're the best of friends. And I think, like, as the people who need to be celebrating this book as well are the white people who stayed in their area. We have this phrase, you've probably heard it, like white's flight. So these are people who see their area changing and they move away. And these are the kind of like Nigel Farage type people who see the worst in multiculturalism. But the people who stayed in their area and saw it change became enriched by the change. And they're really what you would call the vanguard of multiculturalism, because they've done the dirty work, the hard work, the work that politicians talk about, that academics talk about. They lived in their day-to-day lives and they saw their area changed and were like, hang on a minute, I really fancy this. And so they're the people who found that they've got great pubs and they've got great food as well. And it's kind of like a secret that Britain has kept that you don't see. You only see the really negative stuff when it comes to racism. And I'm not saying that Britain isn't a racist country, but I'm saying that there are people who have done all that stuff that never get celebrated.
Oh, yes. Let's talk about your newsletter, because it's now 8 minutes after 9. We have to go to our bus at 9:30. Yeah. Your newsletter, you can subscribe on Substack. And do you write stories about people and beer there too? Or what do you write?
I mean, it's quite interesting because it first of all started as a culture newsletter. And then when I'd started doing the book, I started doing it just about Desi pubs. And then now it can be about any pub culture, particularly, and particularly about stories from marginalised communities, I think, people who've experienced racism, that kind of thing, as well as any sort of celebratory story or a beer I might like. I think that's the beauty of a blog, is that you can just write about what you feel like. I try to do one a week. Days are very difficult.
Because, yes, episodes of my pub life.
Yeah. And I think actually people, when you write these things, prefer the smaller stories that come out. But so it's a way of, like, I'm a journalist, so I feel that, like, there has to be interview led, which is very difficult for a free newsletter. But I feel that, like, the best stories are when you interview someone and tell their story as well as your story.
So it's free?
It's free.
No paywall?
No paywall.
What are your plans for the future? Do you write a second book or
an
own magazine?
I'm working on a second book, which I hope has, like this book, I has brought, the this book had broad appeal, whereas I want a book that has even broader appeal. And that book's going to be about everyone who's been excluded from a pub. So not just Asian people or black people, gay people, women, trans people, and even travellers. So I'm just writing the introduction for that to send over to some publishers. And so what I find is that the newsletter sort of gives me some deadlines. So I'd write and interview someone for the book, and then I can put it out on a Substack. So if I didn't have that motivation, I would just do more like paid work. But I wouldn't get anywhere with this introduction for the book. So this is a way of doing it.
Yeah, we always have a closing question. It's the question about the Desert Island beer.
Okay. Yeah.
So
you want me... Okay. I'm trying to think what would be the best beer. You know, you have to assume that this desert island has changeable weather so that you don't have to drink a lager or something like that. But I think it probably would be, you know, it's really difficult because there's so many beers I like. But I think it would be, probably Harvey's Best, actually, which is a sort of cask bitter. Uh-huh. And it's very sort of, you get a lot of red apple, toffee, toffee apple maybe, tones in there. It's very, very sort of sweet. But I think it's because I've had it a lot. And so if you take something away, then you'll really miss it. And I think the ability to have a bitter each year and see how it changes is really important. And so I wouldn't want to miss out on that experience.
Thank you, David.
No worries.
Thank you very much.
Ja, sehr spannend. Ja, ein Thema, mit dem man sich so als normaler deutscher Biertrinker vorher noch nicht beschäftigt hatte. Und wir hatten ja nun die Gelegenheit, über mehrere Tage David kennenzulernen, immer wieder mit ihm zu sprechen. Und das war auch immer ein sehr guter, spannender Gesprächspartner.
Es gibt in Frankfurt, hat Merlin mir gesagt, wohl auch einen Pub, der von indischstämmigen Menschen geführt wird.
Aha.
Also da gibt es auch eine Variante wohl eines Desi-Pubs. Dieses Interview wurde aufgenommen nach dem Frühstück im Hotel Recur. Und ich finde, David wirkt noch so entspannt, aber eigentlich stand der Bus quasi schon vor der Tür und er musste danach noch all seine Sachen packen, um dann auch pünktlich in diesem Bus zu sein. Das Programm war wirklich straff in diesen Tagen.
Das Programm war straff und wir waren quasi auf dem Weg zur St. Bernardus Brauerei. Also das war unser erster Termin an dem Tag. Danach ging es halt noch weiter zur Tour de Goes. Da wurde viel gemacht.
Da wurde viel gemacht und er wirkt trotzdem so entspannt und hat sich die Zeit genommen, mit uns darüber zu sprechen. Vielen Dank, David.
Ja.
Das hat wirklich Spaß gemacht. Das Buch ist erschienen bei Camera Books und es kostet 14,99 Pfund. Man kann es online bestellen. Und über verschiedene Quellen. Und natürlich verlinken wir euch das Buch in den Shownotes. Wir haben es natürlich sofort bestellt nach dieser Reise, einfach wirklich, weil es sich lohnt. Zum einen natürlich, weil wir neugierig waren, aber wir können auch, zumindest ich kann sagen, das lohnt sich total. Und er hat absolut recht, es liest sich entweder wie ein kleiner Reiseführer, wo man einfach Lust hat, da mal so hinzureisen und sich das anzugucken. Man kann es aber auch soziokulturell betrachten, ein soziokultureller Blick auf die britische Publandschaft. Auch so funktioniert das tatsächlich. Oder einfach als eine Ansammlung von spannenden Porträts von Menschen, die ankommen. Und ich finde, jede dieser Perspektiven lohnt sich für dieses kleine Buch.
Ja.
Also macht wirklich Spaß. Gut investierte 14,99 Pfund, je nach Umrechnungskurs dann entsprechend in Euro. Okay, wir haben jetzt
Termine
für euch. Und wir haben eine kleine Richtigstellung auch für euch, nämlich einen Fehler in der letzten Ausgabe dieses Podcasts, den wir korrigieren möchten oder in diesem Fall ich. Beim Harburger Binnenhafenfest gab es nicht, wie fälschlich von mir behauptet, Bier von Wildwuchs, sondern von der Bunthausbrauerei und von der Kehrwieder Kreativbrauerei, die sich für dieses Event zusammengetan hatten. Als Entschuldigung, ein paar Termine fresh aus Wilhelmsburg. Und zwar 30.06. Sommerfest am Wasserwerk. Das ist beim Bundhaus Schankraum und drumherum. Am 11.07. hat der Bundhaus Schankraum regulär auf, aber es stand da in der Ankündigung sowas wie, Klammer auf, Udos Geburtstag, Klammer zu. Knock, knock. Am 5.07.2024 findet dort ein Pub-Quiz statt und es wird um Anmeldung gebeten. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
Und wir haben eine weitere Sprachnachricht bekommen, diesmal mit einem Termintipp und zwar von Jens Spiegel.
Ja, dann melde ich mich doch auch mal wieder zu Wort, und zwar mit Terminen, mit einem Termin. Am 27.07. findet das Bierfest Helpersein statt. Helpersein ist ein kleines Dorf im Vogelsberg, aus dem ich herkomme. Und da gibt es 4 Brauereien diesmal, die da ihre Biere zur Verkostung geben, nämlich das Eulenbräu, das Lokale. Da gibt es ein Pale Ale. Vom Dorfbräuhaus Landenhausen gibt es ein Weizenbier und einen Pilz. Hunfeldbrau hat den Waldkönig, das ist ein Landbier. Und das erste Mal dabei ist das Wetzäse Bergbier, die Brauerei. Und da gibt es ein dunkles Export. Das klingt für mich am spannendsten. Ja, 27.07. Helpersein im Vogelsberg. Schaut es euch an. Gibt auch eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite mit allen Infos.
Vielen Dank, Jens, für diesen wunderbaren Tipp. Haben wir natürlich sehr, sehr gerne aufgenommen. Wenn ihr einen Tipp habt, schickt ihn uns wie Jens als Sprachnachricht an cheers@hopcast.de. Ihr findet das in den Shownotes. Jens wird übrigens, Stefan, nicht müde, uns zu korrigieren, was die Aussprache von Romrod angeht. Weil wir sagen halt Romrod und er schreibt, by the way, Romrod oder Romrod. Aber nicht Romrod.
Nicht Romrod, schade.
Nicht Romrod. Es klingt auch für mich viel schöner zu sagen Romrod, aber er kommt aus der Ecke. Ich würde behaupten, er weiß es wahrscheinlich besser.
Er sollte es wissen, ja. Ich meine, wir waren ja auch schon da. Es ist uns wahrscheinlich da auch mehrmals gesagt worden.
Richtig.
Wir Ignoranten haben beschlossen, es zu ignorieren.
Romrod.
Ja, mal sehen, ob wir das schaffen.
Danke, Jens. Wir arbeiten an uns. Helpersein. Denkt dran, Bierfest Helpersein. Ihr findet es in den Shownotes. Was haben wir noch? Wir haben 7. Juli 2024. Und zwar ist dort Deutschlandfunk Kultur on Tour mit Özgür Karadeniç live in der Lillebrauerei in Kiel. Ihr kennt Özgür als Schauspieler, und zwar in seiner Rolle in Tatort oder aus Nachtschicht, Unbroken, die zweite Welle. Das sind so Namen, die genannt werden. Und sein Auftritt in das Lehrerzimmer brachte ihn sogar zur Oscarverleihung nach Hollywood. Diesen guten Mann könnt ihr live in der Lillebrauerei erleben im Rahmen dieses Talks, der dort live aufgenommen wird. Der Eintritt ist frei, aber ihr müsst euch anmelden. Ist ein super schöner Termin. Wenn ich noch in Kiel wohnen würde, würde ich den sehr gerne wahrnehmen, weil dazu kann man gutes Bier trinken. Das ist doch perfekt. Und für uns ist das auch ein guter Anlass, nochmal darauf hinzuweisen, dass jüngst ja rumging als Meldung eine Mail verfasst vom guten Flo selber. Der verlässt tatsächlich die Geschäftsführung von Lille. Max schmeißt den Laden jetzt als Geschäftsführer allein. Flo bleibt als Gesellschafter zwar erhalten, aber hält sich ansonsten organisatorisch erstmal raus. Und es klang so ein bisschen nach einer Krankheitsgeschichte. Und wir wünschen Flo auf jeden Fall alles, alles Gute.
Ja.
Pass auf dich auf, und ich würde mich wahnsinnig freuen, dir demnächst immer wieder gerne über den Weg zu laufen. Und sag danke, danke, dass ihr dieses gute Stück zusammen aufgezogen habt, dort diese Brauerei in Kiel, weil das ist für Schleswig-Holstein und für die Bierszene in Kiel und drumherum richtig, richtig wichtig.
Ja, was haben wir noch im Juli? In Volksdorf, in Hamburg-Volksdorf eröffnet endlich der Locksmith Brewpub von Yvonne und Thorsten.
Im Juli, ja. Mitte Juli hat man Leuten hören. Ganz genaues Datum, offiziell ist es noch nicht raus.
Wir sind gespannt.
Ja, aber er wird eröffnen, wird super. Und wir haben schon Zuschriften bekommen von Menschen aus Volksdorf, die sich wahnsinnig freuen. Das hat gefehlt. Noch eine Eröffnung. 5.7.2024 wird der Dachgarten auf dem Hamburg-Bunker Feldstraße hier in Hamburg eröffnet. Dort gibt es Ratsherrnbier und eine wirklich top Aussicht. Ich war oben, lohnt sich, da hochzugehen.
Super.
Noch eine neue Eröffnung. 12.7. eröffnet don mit viel Tamtam das Le Big Tamtam im Hanseviertel in Hamburg. Dort gibt es Überquell. Und wir haben das Le Big Bier, das ja zur ersten Eröffnung, die nicht stattgefunden hat, sondern aus Brandschutzgründen verschoben worden ist, schon probieren dürfen hier in Hamburg. Und Rasmus hatte da ein fantastisches Sniper eingebraut.
Ja, das war toll.
Und ich bin gespannt auf das Bier, was da jetzt serviert wird. Ob es dasselbe ist oder ein anderes. Fantastisch. Es wird auf jeden Fall sehr gut munden.
So, was haben wir? Ausgucker auf den 10.8.24 in der Astra St. Pauli Brauerei. Stechen und Zechen mit 10 Gastbrauereien. Bilbrew, Buddelship, Das Freie, Nurbier Berlin, Kühnkunst Rosen, Liquid Story, Lost Horizon, Nottebräu, Orca, Totenhopfen und diversen Tätowierern. Wie gesagt, in der Astra St. Pauli Brauerei auf der Reeperbahn, an der Reeperbahn, in der Reeperbahn.
Ja, eigentlich sagt man auf der Reeperbahn nachts um 1:30, 2:30, was war das noch?
1:30. Versuch's mit 1:30.
Egal, auf jeden Fall auf der Reeperbahn. Definitiv jedenfalls war die erste Ausgabe dieses kleinen Festivals, kann man ja schon sagen, ein Besuch wert.
Ja.
Zurück mit der Zeitmaschine, 4. bis 6. Juli, auf nach Ludwigsburg zur Ludwigsburger Bierkultur. Mit am Start ist dort unter anderem Vanessa Pantoudis, die kennt man von Hop Around the World, ist eine Biersommelier-Kollegin von mir, eine ganz fantastische Frau. Also wenn ihr in der Gegend seid, besucht vom 4. bis zum 6. Juli, langt auch ein Tag, Hauptsache ihr schaut da rein, die Ludwigsburger Bierkultur.
Genau, dann gibt es die Lange Nacht der Biere in München bei Giesinger Bräu, 12. und 13.07.2024. Da musste man sich, glaube ich, anmelden oder ein Ticket kaufen, ne?
Da musste sich ein Ticket
besorgen. So war das.
So, richtig. Mhm. Verlinken wir natürlich in den Showloads. 3.8. Craft Beer Day Norderstedt.
Auch schon zum wiederholten Male.
Ja.
Haben wir immer noch nicht geschafft.
Da können wir jetzt nicht sagen. Ich hörte Gutes davon.
Das ist doch immer das Wichtigste.
Genau.
Und wo wir schon beim Thema Norderstedt sind, zum Beispiel ist am 28.06., das ist, wenn ihr das hört, heute sozusagen im House of Superfreunde in Norderstedt, die Country Night im Haus mit Live-Musik von Lars Tjorjen. Und, die zeigen zum Beispiel auch WM. Wenn ihr gutes Bier trinken wollt in Norderstedt und die, habe ich WM gesagt, und die EM gucken wollt, wäre das da zum Beispiel möglich.
Und noch ein kleiner Vorgucker. 30.8. bis 8.9.2024 findet in Berlin die Berlin Beer Week statt. Das waren die Termine. Wie gesagt, wenn ihr Termintipps habt, Vorschläge, Kritik, Anregungen, Positives und vielleicht auch Negatives, aber das bitte gerne konstruktiv, dann schickt uns eine Mail an cheers@hopcast.de. Ihr findet uns in Social Media auf Instagram und auf Facebook und natürlich auf Steady und unter hopcast.de. Der nächste Podcast erscheint am 26. Juli 2024.
Ja.
Wir danken allen Supportern, die uns unterstützen, freuen uns über jeden weiteren. Bitte, bitte abonniert gerne den Newsletter. Schaut euch das Ganze mal an. Wir verlinken Steady in unseren Shownotes. Und ansonsten können wir nur sagen, bleibt gesund.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ahoi.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.